We have an interview with Tamam, a transgender activist from Egypt and the founder of the Transgender Egypt, dgegypt.com, community platform for the transgender community. Hi, Tema. So, thanks, Tema, for the interview. Is there any law or regulation for transgender in Egypt?
There's no specific law for transgender in Egypt, and it's very difficult to change documents like gender and name on documents because there isn't any law regulating that.
But there is a hadith, something saying about it. Let's explain what is a hadith.
Hadith is a prophet saying, Prophet Muhammad saying. It's an unfounded hadith about cross-dressing, and it says that Allah damns the those who cross-dress, so society kind of frowns upon this anything that is similar to cross-dressing or involves cross-dressing.
Okay. How to get hormones in Egypt?
If someone knows the what they want to get or what they need to get, from a doctor, they can just go to the pharmacy and buy it without a prescription.
Have there been some change during the revolution and after the revolution?
Not really, no.
But you say in the beginning there were even some brothers and sisters going on Tahrir Place.
Yes, there was two lesbian couple that came out and announced that they're getting married in Tahrir Square.
Okay, yeah. Fine. So, what is the society view on transgender in Egypt?
Imputed gay identity. Most society, unfortunately, does not aware of the separation of sexual orientation and gender identity. Because of this, a person who's transgender is automatically considered either gay or lesbian rather than a transsexual or a transgender.
And so how is the community coming together and communication among the community?
There's the Transgender Egypt Forum, and it has I think over 150 members, and people communicate through Transgender Egypt, and some members in Transgender Egypt also have their own blogs, mostly in Arabic, that's how everybody gets communicating.
What is the main topics on Transgender Europe? What is the main topics on Transgender Egypt website?
We have a doctor's page, which lists psychiatrists and endocrinologists in the Middle East, mainly Egypt and Syria. And we have a blog containing press releases or release announcements, like, for example, a word from Dalia Abdelhamid at the Egyptian Initiative for Personal Rights for denouncing the Egyptian Medical Syndicate scrutiny on transsexual medical access, like access to doctors and access to surgery, etc. We have news from all over the world on transgender issues translated, like the Stop Trans Pathologization issue. We have also research findings that are pro transgenderism on the blog. And some articles from a renowned doctor, Khaled Montasser. It's also for the right of transition and surgery for transsexual people. And besides research findings, some medical articles on transgenderism, and my interview with Al-Yom al-Saba also on it, and
wow, that is plenty. And actually, this is the only website for transgender in the Arabic countries.
Yes, yes, exactly.
So some of Jordan and Tunisia are also participating there.
Yes, there are people from all over the Middle East, and we have actually in the forum we have moderators from the Arab Emirates, from Tunisia, from Kuwait, and Canada. So an Egyptian living in Canada.
Okay.
So we have people from all over.
But you also have allies in Egypt. What are these allies?
Mainly the Egyptian Initiative for Personal Rights. We just began to get in contact with Bidaya, LGBT group in Egypt, for coordination in the future.
Have there any activities been together?
With the Egyptian Initiative for Personal Rights, we've had some activities together, and most recent was following up on a case of an Egyptian trans woman who had surgery outside of Egypt, I think in Thailand, and came back and wanted to change our papers. And the Egyptian Initiative for Personal Rights was, the EIPR was trying to help her go through the procedures needed to change her papers. And I was able to help also with finding a doctor to write her the report that she's undergone surgery and that she's now phenotypically female. For the court to accept to change her papers. And that was the most recent case that we've worked with the EIPR on.
Okay, great. And can you tell us anything about trans men in Egypt?
There's plenty of trans men in Egypt. Some went to Syria for, you know, top surgery, and some for bottom surgery. Basically, they get their testosterone at the pharmacy, just like anybody else. It's a good thing that there's no law requiring to have a prescription to buy hormones such as testosterone or estrogen. It makes it kind of easier for trans people to get access to their medicine, and it's relatively cheap. Most people can afford it. Yeah.
But it is not covered by the by any insurance.
No, it's not covered by any insurance. Because the insurance would require a doctor prescription to officially cover the medication. And without a doctor prescription, it's hard to... it's difficult to find a way to have it covered by the insurance.
That is very interesting. So that means you can change your papers.
Yes, it's very difficult. It's a very difficult procedure, but it's been done, and it can be done again. Because it's a conservative society, it's not much talked about. It's usually done in secret. People don't want to be known as having a transsexual history. So when it's done, it's done in secret, without with avoiding media attention.
But there have been some media attention to Salim Moussi.
Yes, and there has been to Noor, who was Noor, who was Islam, because of having a surgery in a hospital in an Asyut, under the table, like without the Egyptian medical syndicate's approval. The doctor was punished. It's still complicated with the Egyptian medical syndicate exercising power on doctors and surgeons, requiring that anyone who undergoes sexual reassignment surgery must go through the Egyptian medical syndicate's gender identity committee for assessment and decision on whether that person can undergo surgery. And in most transsexual cases, it's denied. She wanted to become a doctor to better understand her condition. She thought that as a doctor she would be able to better understand her transsexuality, and she basically wanted to become a doctor.
Okay. Yeah. And she's now a doctor?
No, she's not. She didn't finish her education because she was banned from going back to Al-Azhar University and other medicine schools.
This gender identity committee.
Mm-hmm.
They have some points what you have to have when you want to do this transition officially. You should there are some requirements to transition from this gender identity community.
Yes, and the requirement is basically to be intersexed.
And they still doing intersex operation in Egypt.
Yes.
And where are they doing it?
In any hospital where a doctor has permission from the Egyptian medical syndicate to do the surgery, like, I don't know, Al-Qasr Al-Aini, or any hospital that is allowed to do the surgery.
Ah, okay. And this medical syndicate is actually dominated by the Muslim Brotherhood.
Exactly, yes. The majority, there's a good majority in the medical syndicate of the Muslim Brotherhood, or of those that would side with the Muslim Brotherhood. At least until the revolution, like in Mubarak era, there has been a domination of the Muslim Brotherhood on the Egyptian medical syndicate. and other syndicates or other associations.
Any last words?
There's hope for trans people in Egypt, after all.
If you would like to read some more details about, you can watch the Transgender Egypt website on DG Egypt. I spell TGEGEPT.com. And enjoy the program from FSK.
Ja, ich bin Sami Shashira, ich bin Diplom-Sozialpädagoge, arbeite in der Stadt Düsseldorf für einen freien Träger der Jugendhilfe und sitze im Integrationsausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf als Sachverständiger für Migration und Integration. Und wir haben jetzt das Jahr 2013, damit jährt sich das Jubiläum marokkanische Migration in Deutschland zum 50. Mal. Das heißt, wir feiern jetzt 50 Jahre marokkanische Migration in Deutschland. Dazu haben wir eine sehr interessante und sehr aufwendige Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, wo wir der weiten Öffentlichkeit über diese Community, also diese relativ kleinen Community, marokkanische Community, aufgeklärt haben. Wir haben eine Reihe von Sachlagen dargestellt. Wir haben die guten und validen Zahlen dieser Migrationscommunity gezeigt und haben aber zugleich versucht, auf die Dinge hinzuweisen, die eben integrationstechnisch vielleicht nicht so ganz gut laufen. Ja, ich denke, das ist uns ein großes Stück gelungen. Wir sind jetzt im Dezember und somit endet unsere Veranstaltung auch zum 31.12. Wir werden das nächstes Jahr ausreichend dokumentieren, sodass es quasi auch als Zugewinn für die Migration erhalten bleibt. Ja, und freuen uns auf die nächsten 50 Jahre marokkanische Migration in Deutschland.
Danke. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass diese marokkanische Migration, die Sie jetzt feiern, aber nicht erst seit 1963 begonnen hat, sondern es schon auch den Jahren zuvor eine Migration stattgefunden hat, die gewisse Besonderheiten gehabt hat.
Ja, in der Tat so. In der öffentlichen oder im wissenschaftlichen Forschungsstand geht man davon aus, dass die marokkanische Migration oder die systematische Anwerbung marokkanischer Arbeitskräfte in den deutschen Betrieben quasi mit dem deutsch-marokkanischen Anwerbungen-Abkommen startet. Das war im Mai 1963, aber tatsächlich ist das so, dass das keineswegs das Startdatum dieser marokkanischen Migration, sondern das liegt weiter zurück. Das geht schon Anfang der 50er Jahre schon los, wo also eine Reihe von marokkanischen ehemaligen Gastarbeiter schon hier in Deutschland waren, undokumentiert, legal, illegal, halblegal, quasi schon hier waren, sehr rasch eine Anstellung gefunden haben in den deutschen Bergbaubetrieben und in diesem Zuge auch sehr viele Verwandte und Angehörige nachgeholt haben. Und so, dass quasi irgendwann mal, natürlich im Zusammenhang auch mit anderen Faktoren, so ist, dass die marokkanische Community sich so hier in Deutschland so verwachsen war, dass das Anwerbeabkommen an sich eine unabdingbare rechtliche Angelegenheit wurde um viele dieser Marokkaner, die schon in deutschen Bergbaubetrieben Anstellung gefunden haben, quasi im Nachhinein zu legalisieren und ihren Aufenthalt zu legitimieren. Mhm. Und so weicht das ein bisschen von der öffentlichen Wahrnehmung quasi als Startschuss mit dem Anwerbeabkommen, sondern das liegt tatsächlich weit zurück.
Mhm. Und diese Migration ist, hatte Bezüge auf die Geschehnisse in Marokko, und das waren insbesondere 1956 beispielsweise die Befreiung von den Kolonialmächten.
Ja, das Land Marokko wurde als nordafrikanisches Land quasi 1956 unabhängig. Als solches hat es natürlich einen schweren Start. Also wir hatten in Marokko eine sehr desolate wirtschaftliche Situation. Wir hatten ein Heer von Arbeitslosen, wir hatten eine große Rate an Analphabetismus und also eine Reihe von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen, die natürlich zu massiven gesellschaftlichen Spannungen führten, wo der marokkanische Staat dann versucht hat, diese gesellschaftliche Situation zu entspannen, indem er mit europäischen Staaten quasi ein Anwerbeabkommen unterzeichnet. Das hat sich quasi angeboten als eine sehr rasche Lösung für die akuten Probleme der damaligen Gesellschaft. Das hat man auch sehr nachdrücklich versucht, also mit Spanien, mit Frankreich, mit den Niederlanden, aber auch mit Deutschland. In dieser Kombination quasi zwischen dem Bestreben des marokkanischen Staates, dieses Anwerbeabkommen zu unterzeichnen, und auf der anderen Seite die vielen Marokkaner und Marokkanerinnen, die schon hier sind und schon sehr wertvolle Arbeit geleistet haben, ist quasi das eine zum anderen gekommen, und der deutsche Staat hat sich dann 1963 entschieden, dieses Anwerbeabkommen zu unterzeichnen, und das wurde dann am 21. Mai dann quasi Realität.
Und dieses Anwerbeabkommen war aber von vornherein auch beschränkt.
Ja, also es gab für Marokko, aber auch für andere Staaten, wie zum Beispiel Tunesien, gab es eine Beschränkung hinsichtlich des Zuganges der Arbeitskräfte zum deutschen Arbeitsmarkt. Also marokkanische Gastarbeiter oder ehemalige Gastarbeiter durften zum Beispiel nur in den Bergbau arbeiten, zunächst einmal, also seit Unterzeichnung des Vertrages 1963. Und das ging gute 3 Jahre lang, also bis 1966 war es tatsächlich so vertraglich geregelt, dass Marokkaner eben hauptsächlich für den Steinbergbau, Steinkohlebau, Bergbau gearbeitet haben. Bis eben 1966, da hatte sich ja eine Reihe von Änderungen hinsichtlich der Arbeitssituation, der wirtschaftlichen Situation in Deutschland, sodass ein weiteres Justieren dieses Abkommens notwendig wurde. Und da hat man quasi diese Beschränkung des Zugangs zum Arbeitsmarkt aufgehoben, aber auf der anderen Seite natürlich den Zugang insgesamt quasi kontingiert in eine etwas geringere Zahl, also quasi das Kontingent der Gastarbeiter wurde reduziert, aber auf der anderen Seite dafür quasi den Zugang zu dem deutschen Arbeitsmarkt eröffnet.
Das war demnach auch schon sozusagen die zweite Migrations.
Die erste marokkanische Migration ist ja quasi die sogenannten ehemaligen Gastarbeiter. Das ist quasi die erste. Und die zweite Migration aus Marokko beginnt letztendlich mit dem Anwerbestopp, wo quasi Deutschland aufgrund einer wirtschaftlichen Krise und einer Energiekrise einen Anwerbestopp verhängt hat, 1973. Und es haben sich im gleichen Zusammenhang viele Gesetze geändert, viele Gesetze wurden novelliert. Das betrifft das Aufenthaltsstatus, den Zugang von minderjährigen Migranten nach Deutschland und so weiter. Und so sahen sich viele ehemalige Gastarbeiter veranlasst, nun ihre Familien, also ihre Frauen, ihre Kinder nach Deutschland zu holen, weil sie ja sonst nach dieser Gesetzesänderung keine Möglichkeit oder nicht ohne weiteres die Möglichkeit hatten, quasi frei mit ihren Familien zusammenzukommen. Und so sind quasi ganz viele Frauen und Männer gekommen, und das begründet eben diese zweite Migration aus Marokko.
Und damit auch hat sich die Community verändert?
Ja, massiv. Also vorher hatten wir eher erwachsene Männer im Berufszeit quasi, die im Bergbau gearbeitet haben, aber nach dem Einwerbestopp verändert sich die Migration und ist von einer reine Männer quasi Migration oder eine männlich sehr dominierte Migration hin zu einer Familienmigration, also wo auch Kinder und Familien dazukommen. Und das verändert die marokkanische Migrationslandschaft insgesamt. Das heißt auch, die Verortung dieser Menschen ändert sich, die alten Herbergen werden aufgegeben, also die alten Sammelunterkünften etc., die werden aufgegeben. Man zieht eher in die Stadt, man gründet ein Gemeindeleben, man gründet ein Familienleben. Und da haben sich die Paradigmen der marokkanischen Migration tatsächlich massiv verändert mit dem Einwerbestopp.
Okay. Gut. Die ersten Marokkaner kamen, was Sie berichtet hatten, überwiegend aus der Gegenden des Rifgebirges. Und nun hat sich dann auch die Zusammensetzung der Menschen verändert.
Aufgrund dessen, dass die ersten undokumentierten ehemaligen Gastarbeiter, marokkanische Gastarbeiter in Deutschland waren, war es so, dass sie hauptsächlich aus diesem Rifgebiet kamen. Mhm. Und die weiteren Migrationsverläufe geschahen so, dass quasi weniger über die Anwerbepraxis, also Auswahlgruppe etc. angeworben worden ist, sondern im Zuge der sogenannten Direktanwerben. Das bedeutet, dass man die marokkanischen Kollegen vor Ort gefragt hat nach Stammesangehörigen, Familienmitglieder etc., die unter Umständen bereit sind, zuzuziehen und in Deutschland quasi eine Anstellung zu finden. Und dieser Wunsch wurde auch entsprochen, also viele Marokkaner hatten auch Interesse daran, dass ihre Angehörigen kommen. Und so wurde quasi immer fleißig vermittelt zu dieser Direktanwerbung. Und das hatte dann irgendwann mal zur Folge, das wurde dann später mit dem Anwerbeabkommen und mit der Auswahlgruppe nochmal verstärkt. Aber das hatte in der Summe quasi zum Ergebnis geführt, dass also bis vor 10 Jahren ungefähr 75-80% aller marokkanischen Menschen, die in Deutschland leben, aus einer bestimmten Region in Marokko, aus dem sogenannten Rifgebiet, kommen. Und das hat sich quasi migrationshistorisch so gewachsen. Mhm. Aber das ändert sich im Moment. Also wir haben heute ja eine große Migration, eine Bildungsmigration, also mit vielen Studenten, vielen Akademiker und Leute aus dem Rest Marokko, also vor allem aus den Küstengebieten und den Ballungszentren und den Großstädten. Und das verändert quasi die marokkanische Migration letztendlich zum zweiten Mal oder zum dritten Mal.
Mhm. Aber auch die marokkanische Gesellschaft verändert sich durch diese Migration.
Ja, absolut, selbstverständlich. Transkulturelle Migration, Autonomie der Migration, das sind alles so Konzepte einer Migrationsgeschichte, die natürlich auch von Marokko nicht Halt machen. Mhm. Die Marokkaner haben einen starken Bezug zu ihrem Herkunftsland. Viele fahren einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr rüber. Und natürlich all das, was sie hier in Europa, in Deutschland erleben, sehen, wissen, natürlich auch mitnehmen. Das hat natürlich, bleibt nicht ohne Konsequenz für die Bevölkerung in Marokko. Und so gibt es quasi einen regen Austausch an Kultur, an Wissen, an Know-how, an Erfahrung. Und das verändert natürlich auch die marokkanische Community ein Stück weit. Es ist ja unabdingbar. Also es ist ganz, ganz logisch, dass es so geschieht.
Okay. Die marokkanische Community ist die größte, was ich sagte?
Also das ist, wird etwas kontrovers diskutiert, weil Marokko die Zusammenstellung der marokkanischen Bevölkerung ist etwas kompliziert. Also wir haben da eine rein arabische, wir haben einen rein berberische, wir haben arabisierte und berberisierte, wir haben Nachfahren von andalusischen Bevölkerung, wir haben eine christliche Minderheit, wir haben eine jüdische Minderheit, wir haben Hassaniten im Süden, wir haben Leute aus der Sahara. Also die Bevölkerungslandschaft in Marokko ist sehr, sehr vielfältig und es gibt nicht unbedingt einen Konsens darüber, ob Marokko ein arabisches Land ist oder nicht, aber formal wird Marokko als arabisches Land geführt. Das steht auch in seiner Verfassung, dass es ein arabisches, afrikanisches, islamisches Land ist. Okay. Wenn man das als Maßstab quasi nimmt für die Bewertung, dann kann man zum Schluss kommen, dass die marokkanische Community die größte Community unter der arabischen Community in Deutschland, also mit Abstand die größte, wenn man das zum Kriterium quasi legt. Aber diese berberische Komponente in der marokkanischen Identität ist doch schon sehr, sehr ausgeprägt. Deshalb wird das so ein bisschen kontrovers diskutiert.
Mhm. Vergessen?
Ich glaube nicht. Vielleicht so die letzte Frage, vielleicht wo die Marokkaner jetzt stehen.
Aha, ja.
Ja, also so als bietet sich so als Abschluss.
Ja.
Also die marokkanische, also grundsätzlich ist das so, 10% der marokkanischen Bevölkerung lebt im Ausland. Mindestens 85% davon leben in Europa. Nach den Türken sind Marokkaner die zweitgrößte Migrantengruppe in Europa. Mhm. In Deutschland die größte arabische Community, die größte maghrebinische Community. Mhm. Die leben in Deutschland sehr geballt, also die hauptsächlich in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Hessen. Dort sind die verteilt auf ungefähr 10 bis 12 Städten, wo sie quasi sehr geballt zusammenleben. Jede Stadt hat so einen Anteil von ca. 4.000 bis 7.000 Marokkaner, die in so einer Stadt leben, wie zum Beispiel Düsseldorf, Dortmund, Wuppertal, Herne, Frankfurt, Dietzenbach, Offenbach etc.
Was von der ersten Migration herrührt, die dann in den Bergbau gegangen ist.
Ja, genau. Also die, aber natürlich auch deren Familienangehörigen, aber auch die Neuen, also auch die Studenten und die jetzt dazukommen, die sind ja hauptsächlich in NRW. Also NRW ist schon ein großes Ballungszentrum für marokkanische Migration. Integrationstechnisch haben Marokkaner sehr valide Zahlen vorzuweisen. Also die stehen insgesamt sehr gut da. Die marokkanische Community weist eine sehr hohe Quote an Einbürgerung. Die hat eine sehr hohe Quote an binationalen Partnerschaften. Marokkaner und Marokkaner mischen sich sehr gerne durch alle Ethnien und Nationen und Herkünften etc. Wir haben eine sehr starke emanzipierte Frauenbewegung unter den marokkanischen Frauen in Deutschland. Wir beobachten seit Jahren einen zunehmenden emanzipatorischen Anspruch der marokkanischen Community hinsichtlich des Herkunftslandes, aber auch hinsichtlich der Aufnahmegesellschaft. Also insgesamt stehen sie recht gut da. Es gibt ein paar Schattenseiten, also ein paar Problemstellungen gibt es dennoch, aber vielleicht kann man, vielleicht redet man in 50 Jahren nicht mehr darüber, wenn sich das erledigt hat, aber im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus.
Okay, ich danke Ihnen für das Interview.
Sehr gerne, sehr gerne. Okay.
Ja, genau. Also wir hatten in Marokko eine Änderung, was die Verfassung angeht. Diese Änderung oder einer der wichtigen Änderungen der Verfassung also betraf das Thema marokkanische Identität und die marokkanische Vielfalt. Weil vor 2011 hatten wir das Problem in Marokko, dass Marokko als islamisches und arabisches Land immer definiert wurde, was komplett falsch war und die Wahrheit nicht spiegelt. Also Marokko ist vielfältiger und man kann nicht das gesamte marokkanische Land als so ein kleines arabisches Provinz von der arabischen Welt betrachten, weil wir haben eine Geschichte, die tausend von Jahren vor der Islamisierung, die zu der Arabisierung geführt hat. Und wir müssen stolz auf diese Geschichte sein. Das heißt, in der neuen Verfassung und aufgrund der Druck, die von der Straße geübt wurde, die nach dem sogenannten arabischen Frühling gekommen ist, der marokkanische König und seine Umgebung der Initiative ergriffen und schnell auf die Bewegung reagiert und versucht, also die Verfassung zu ändern. Wie gesagt, die große Änderung betrafen die Identität. Also jetzt wird Marokko ganz anders definiert. Also Marokko ist jetzt ein Land, was durch vielen Einflüssen seine Identität definiert hat. Diese Einflüsse sind andalusische, afrikanische, euromediterranische, berberische, arabische, islamische Einflüsse. Man wird dann sagen, dass das zu viel für die Identität eines Landes ist, aber man kann auch diese Definition so ein bisschen politisch, als politisch betrachten, weil da wollte man alle Parteien zufriedenstellen. Sowohl Juden, weil auch in der alten Verfassung hatten wir nur Islam als Religion drin, das heißt auch die Juden, die marokkanischen Juden, die auch nicht, also die heutzutage leider eine Minderheit ist, aber stark in Israel zum Beispiel und Europa vertreten ist. Wir haben da in Israel und Europa viele Juden. Die waren damals auch nicht vertreten in der Verfassung. Jetzt sind sie durch diese neue Definition vertreten. Und dann haben wir im Kapitel Sprache eine große Änderung. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Arabisch als offizielle Sprache, sondern Arabisch immer noch. Dann kommt dazu noch Berberisch. Und das sind die beiden Änderungen, die großen Änderungen, die da stattgefunden haben. Das ist zwar nicht alles, was wir erreichen wollen, aber das ist ein Trost, das ist das Minimum, womit wir momentan zufrieden sind. Aber das heißt auch für uns, wir müssen weiter kämpfen, damit da die Menschenrechte, damit da alle Minderheiten, damit da auch unsere Sprache und unsere Geschichte auch in der Bewusstsein von allen marokkanischen Bürgern vertreten ist und nicht nur in irgendwelchen Verfassungen oder sowas, dass diese Änderungen auch gelebt werden. Und da brauchen wir also mehr Druck, wir brauchen mehr, viel zu machen. Mhm.
Und würdest du sagen, dass das noch nicht breit genug diskutiert würde?
Weil wir leider nicht in einer ganz demokratisches Land leben. Also wir sind leider in einem Land, wo die Presse nicht so ganz offen ist, wo viele Tabus herrschen, wo viel unterdrückt wird und das berberische Thema oder die berberische Problematik ist einer der Themen, der immer unterdrückt wird, weil wir haben in der Umgebung von dem König und auch in den Parteien, die auch königlichen Politik verfolgen, also Ideologien, die andere Ziele haben. Und diese Ideologien basieren auf diese alten Würde, die fest verankert waren in der alten Verfassung. Wir haben zwar eine neue Verfassung, aber das muss gelebt werden. Es muss gelebt werden mit der Hoffnung, dass das in der Zukunft noch verbessert wird, dass da mehr Rechte, mehr Menschenrechte da sind, dass auch diese mehr Rechte gelebt werden in dem Land, dass die Presse auch zum Beispiel auf Berberisch geschrieben wird, dass da die berberischen Interessen auch vertreten werden, dass die Berberisch als Kultur, als Sprache, als Geschichte unterrichtet wird in der Grundschule, im Gymnasium, in den Hochschulen. Und das war vorher nicht der Fall.
Aber es hat eine berberische Geschichte gegeben, die irgendwann zerstört wurde.
Genau, also diese Geschichte ist sehr alt. Wie gesagt, also in Nordafrika lebten Menschen vor der Islamisierung und Arabisierung. Und das ist die Frage, die sich viele, auch leider marokkanische Bürger, nicht stellen. Das sind Menschen, die Geschichte geschrieben haben, die eine Sprache hatten und alles. Also diese Geschichte ist leider nirgendwo zu finden in dem offiziellen Diskurs und in der offiziellen Verfassung der Geschichte und in den Schulen und so weiter. Also unsere Geschichte leider, die offizielle Geschichte, fängt also mit der Gründung des ersten islamischen Staates an. Und damit sind wir leider nicht einverstanden, weil unsere Geschichte fängt nicht vor 1200 Jahren, sondern mehr als 3000 Jahren.
Mhm. Okay. Danke dir.
Ja, bitte.
Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, hier bei den Kulturwochen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass das jetzt möglich ist. Die Kulturwochen werden ja organisiert.